Valeria?
Ja, Vika?
Sag mal bitte was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, kürzer?
Короче?
Sache?
Wisch?
Noch ein anderes Wort für Sache, also Sache, Ding? Also ein Wort, ein ganz kurzes.
Sorry, das ist mir jetzt gerade ein bisschen, das weiß ich jetzt nicht.
Also dieses, ich muss eine Sache erledigen noch. Was, wie würdest du es sagen?
Ich muss etwas erledigen. Мне надо еще что-то сделать.
Ja, und jetzt von сделать, das Nomen.
Ich stehe auf dem Schlauch. Дело.
Aha.
Aha.
Und dann zur Nacht.
Was?
Übersetz mal, zur Nacht.
Кночи?
Ja, und jetzt? Короче?
Короче, дело к ночи?
Yeah. Kennst du das?
Nein.
Oh,
wie du an meiner Reaktion merkst, überhaupt nicht.
Oh Gott, das hat so lange gedauert. Ich dachte, wir starten richtig, richtig entspannt und schnell rein in die Folge. Короче, дело к ночи. Das sagt man doch immer so, wenn man so sitzt, zum Beispiel bei Verwandten oder irgendwie bei Freunden und sagt so, короче, дело к ночи. Also so nach dem Motto, ich bin ein bisschen müde, lass uns nach Hause gehen, wie Deutsche sagen würden.
So.
So.
Punkt.
Genau.
Oh Mann, ey, sorry an alle, die jetzt sich dachten, komm zum Punkt.
Ja, aber ich habe es letztens gesagt, so короче, дело к ночи. Und ich hatte noch eine Sache im Kopf, aber komm, wir übersetzen die jetzt nicht, weil es dauert vielleicht zu lang.
Genau.
Echt, soll ich aufsparen?
Ja, ich glaube schon.
Komm, wir hauen uns jetzt heute, das passt einfach.
Okay, sag.
Also, kennst du das? Потом, субскотом.
Dann Katzensuppe.
Später. Ach, Katzensuppe später oder Katzensuppe. Super mit Katze. Ja, das klingt komisch, aber es ist einfach nur ein Reim. Also du sagst потом, was später bedeutet, ja, und ja, dann sagst du dazu субскотом.
Ja, das hätte ich wahrscheinlich schnell hingekriegt. Ja, kann man jetzt nein, so sagen, ne?
Ja, also wenn man das mit der deutschen Sprache vergleicht, ich glaube, wo reimt man denn auch noch ein bisschen? Ciao mit V.
Ciao Kakao.
Ciao Kakao, genau.
So, ciao mit sowas. V?
Batom, sub, adieu mit Ö. Gibt's auch. In meiner Sprache.
In deiner Sprache?
Also,
okay, gut.
Karoche,
ja,
dela knoche.
Ja, ja, ja.
Batom, sub, skatom. Ich finde, das passt einfach so gut. Das geht so nice über die Zunge.
Bei
drüber,
dir, bei mir nicht.
Kann ich gut sagen. Hey Leute,
hallo,
willkommen zu Nierte Mädchen.
Habt ihr uns vermisst?
Fragezeichen. Wir hoffen, dass ganz viele ja, 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 da, da, da kommen. Es tut uns so leid, also vor allem mir tut es unglaublich leid, dass wir die letzte Folge ausfallen mussten. Wegen mir, ich war leider krank und das ging gar nicht. Es ging einfach nicht. Ich hätte mich da nicht hinsetzen können,
genau,
und mit dir reden können.
Ich glaube und hoffe, dass die Leute das hoffentlich verstehen und nachvollziehen können, dass wir hier keine Einzelfolgen machen und dass wir auch irgendwie dich da nicht zum Mikrofon zwängen und quälen, wenn du krank bist. Deswegen hoffentlich geht's dir jetzt einfach besser. Nee.
Ja. Ja, jetzt bin ich wieder fit für euch, für Nierte Mädchen, den Podcast von Das Ding.
Yes.
Genau.
Schön, wir dass ihr wieder mit am Start seid.
Ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall auch, ein bisschen Revue passieren zu lassen, was so die letzten Wochen passiert ist. Also da gab es ja ein paar große Ereignisse auch in Russland, über die wir auf jeden Fall sprechen wollen. Dazu kommen wir gleich noch, beziehungsweise ein bisschen später in der Folge noch. Genau, weil wir haben uns gedacht, ein Monat kein Content, da müssen wir ein bisschen was aufholen.
Ja, total, absolut. Und ich will jetzt nicht so egoistisch klingen, aber ich hatte Geburtstag auch in dieser Zeit.
Haben wir auch schon mal gesungen, glaube ich, hier. Ist ja vom von dem dem schönsten wholesome Cartoon, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Es ist nicht mal so richtig. Ist es ein Cartoon? Die sind so 3D-Männchen, oder nicht? Krokodil gerne.
Ja.
Und Chiburashka.
Chiburashka, ich kann die gerne.
Das kenne ich tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Das ist so, so, so sweet. Und ich glaube, es ist sogar relativ normal, dass man dieses Lied zum Geburtstag auch singt.
Mm.
Oder? Was sagst du dazu?
Also, Bei uns wurde das nie vorgesungen, ja, okay. Aber ich kenne natürlich diesen Trickfilm und ich kenne das auch auswendig. Ja. Und vielleicht hat man schon im Kindergarten oder so oder in der Schule so mitgetrillert. Ich weiß es gar nicht. Gibt's eigentlich, singt man eigentlich auf Russisch Geburtstagslieder? Also sowas wie ja, Happy Birthday. Ja, ne?
Also das singen wir zumindest immer bei den 100.000 Geburtstagen, die es in meiner Familie pro Jahr gibt. Also da gibt es das auf jeden Fall immer. Es ist eine Mischung aus С днём рождения, Liebe, дорогая, alles und so. Also halb Deutsch, halb Russisch und so. Aber ja, gibt's auf jeden Fall.
Ah, okay. Ja, ich war ja leider an meinem Geburtstag dieses Jahr auch krank. Also ich habe auch wirklich nicht viel mitbekommen von Feierlichkeiten und von krassen Festen oder so. Aber wir haben wirklich passend von einem Hörer einen Themenvorschlag reinbekommen in die DMs auf Instagram, weil Geburtstage und so Riesenfeste und Feiern ist ja bei der russischsprachigen Community ein Ding.
Auf jeden Fall, würde ich sagen.
Genau, und da hat der Arthur hat geschrieben, dass er nun alle Folgen des Podcasts durch hat. Ich freue mich schon auf die nächsten. Oh mein Gott, ich finde das immer so krass, dass man alle krass. Folgen irgendwie nacheinander hören kann und immer noch nicht genervt ist von uns.
Ohne Scheiß, danke euch, dass ihr uns so viel Zeit eures Lebens schenkt.
Ja. Voll. Und er hat einen Themenvorschlag für uns, weil wir immer danach auch fragen. Also auch immer gerne Themenvorschläge, falls ihr über etwas reden wollt, zu uns rüber. Er schreibt: Ja, wie werden denn bei euch große Geburtstage bzw. Feiern mit der Familie gefeiert und wie unterscheiden sich diese zur deutschen Kultur? Das ist ja eine interessante Frage, weil er bringt jetzt auch direkt ein Beispiel aus seiner Familie. Mhm. Er schreibt, bei ihm ist immer Halligalli. Mhm. Da kommen alle Verwandten zusammen, die haben sich ewig nicht gesehen und irgendjemand aus der Familie führt dann durch den Tag durch, wie eine Tamada auf der russischen Hochzeit. Und die haben verschiedene Programmpunkte, die spielen irgendwelche Spielchen und so weiter, die auf diese eine Person, die Geburtstag hat, auch zugeschnitten sind. Was ja auch so, oh Gott, wie viel Zeit und Organisationstalent man dafür braucht, um das alles zu stemmen. Mhm. Genau, es wird getanzt und so weiter. Und er schreibt, bei deutschen Geburtstagen war das immer ein bisschen ruhiger, aber der war noch nicht auf so vielen. Also hätte er gern einen Vergleich.
Oh, Arthur.
Arthur. Ich sage dir. Ja, warst du schon oft auf vielen russischen Geburtstagen oder wie war es bei dir?
Tatsächlich gar nicht auf so mega vielen russischen Geburtstagen. Also auf einem war ich tatsächlich, der wurde von meiner Mutter an ihren Freund organisiert. Und das ist genau so gewesen, wie Arthur das jetzt gerade beschrieben hat. Also das war ein Jubiläum, also ein runder Geburtstag. Ne? Das ist ja das, wo, glaube ich, die Russen dann wirklich richtig groß auffahren. Genau, und ich habe auch meine Mutter dann auch damals, ich weiß es nicht, das war so völlig absurd für mich, weil ich das so das erste Mal in der Dimension wahrgenommen habe. Sie hat ein Restaurant gemietet, so eins direkt, so ein kleines irgendwie um die Ecke, super viele Leute eingeladen. Und es gab irgendwie eine krasse Show in meiner Erinnerung. Also es waren richtig so auch Programmpunkte, Dia-Shows, die meine Mutter und aber auch die Familie von ihrem Freund für ihn angefertigt hat. Also irgendwie so sein ganzes Leben bis zu diesem Zeitpunkt in Momenten festgehalten. Dann hat sie quasi so eine Geschichte erzählt, während Fotos und Videos gelaufen sind, wie sie sich kennengelernt haben.
Man muss auch Lust drauf haben, ne? Also du stehst ja auch wirklich als einzige Person vor der ganzen Familie und bist ja die Moderatorin oder Moderator und führst durch den Abend und erzählst, du musst ja auch echt Bock drauf haben.
Und es wurde noch krasser. Dann hat sie, glaube ich, sogar noch eine Art Märchen nachgestellt. Ein russisches Märchen mit den Leuten, die vor Ort waren. Also sie hat quasi die Leute aus dem Publikum genommen und sie verkleidet und denen irgendwie Zeug und dann Sachen gegeben und so. Und die mussten dann was nachspielen. Es war dann so ein großes Märchen. Es war super lustig.
Weißt du, welches Märchen das war?
Das war ein neu ausgedachtes. Also es war so spontan neu, ist ein bisschen wie so eine Theater-Improvisationsgeschichte. Wenn jeder, der schon mal Theater gespielt hat, weiß ungefähr, dass man da einfach viel Quatsch einfach machen kann. Und man muss sich einfach auf die Situation einlassen. Und ich würde sagen, so, das war jetzt auch etwas, was jetzt nicht so extrem außergewöhnlich für die Leute war, die da waren. Also alle haben irgendwie Bock drauf gehabt. Das war für die jetzt nicht so, was geht jetzt ab? Sondern
wollte
das war
ich gerade sagen.
Damn, nee, die waren alle am Start und alle hatten Bock und es wurde auch immer mehr und immer lauter, wie es halt dann so wird bei so Geburtstagsfeiern. Ja, und natürlich, ne, ganz, ganz wichtig, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in der ganzen Folge besprochen, lange Toasts, also lange emotionale Trinksprüche mit Gratulationen, die ganz persönlich auf die Person zugeschnitten sind, die Geburtstag hat. Und natürlich ganz viel Essen, ne? Ist ja klar.
Ja, ganz viel Essen sowieso. Also da kann ich mich an den Geburtstag von meiner kleinen Nichte erinnern, die jetzt ein Jahr alt geworden ist, wirklich klein. Also die versteht wirklich nicht viel. Aber da wurde aufgerissen, ne? Mhm. Ich sag's dir, also der komplette Raum war erstmal geschmückt mit Luftballons, mit irgendwelchen Luftschlangen, mit Dekokram an der Decke und so weiter. Also du kamst rein und hast schon so gespürt, okay, hier wird jetzt fett gefeiert einfach. Und du wusstest noch nicht so, also es kann wirklich auch ein Erwachsener gewesen sein, der Geburtstag gehabt hätte, aber es war einfach die Kleine. Genau, und da gab's Torten mit ihrem Buchstaben oder ihrem Namen oder sowas. Und auch da riesenlanger Tisch mit Essen. Von A bis Z. Da gab's alles.
Eine richtige Tafel wahrscheinlich, ne?
Ja. Und mein Freund hat auch gesagt, ja, der war so ein bisschen überfordert mit diesem krassen, ne?
Hä, warum? Hat er nicht gewusst, dass er auf eine fette Feier von einer Einjährigen geht?
Also, da, keine Scherze, der hat das wirklich nicht erwartet. Also, da gab's alles, also alle möglichen Gerichte und Trinken und alle rennen da rum und fragen, ja, hast du genug, willst du noch was, reicht das noch, hier und da. Also es gab auch nie so diesen Moment, dass dein Platz an dem Tisch, wo du sitzt, leer ist. Mhm. Also dass da nichts steht. Da steht immer entweder ein Stück Kuchen, entweder ein Stück Kartoffel, Olivier, Schuber, sonst was, Schaschlik, immer irgendwas da.
Ich habe eine Frage. Weil ich finde, der größte Unterschied zwischen deutschen und russischen Feiern für mich, und mich würde es mal wundern, ob es bei dir auch so ist, ist auf jeden Fall, dass bei russischen Feiern immer gesungen wird. Und zwar ganz, ganz viel. Also an Gitarren wird gesungen. Weißt du, es wird musiziert, es wird irgendwie so richtig so, einfach irgendjemand nimmt eine Gitarre in der Hand und spielt einfach was drauf und dann steigen alle ein und alle singen. Ja. Also meine Mutter hat mir auch dann so erzählt, so in Russland singt man einfach extrem gerne und ich erinnere mich dann auch immer so an, als ich kleiner war und meine Mutter viele Freunde so in der Küche hatte, weil die Küche war immer so der Ort, wo sie sich dann immer getroffen haben. Nicht das Wohnzimmer, es war immer die Küche. Das war so der Versammlungsort.
Ja.
Und da gab es immer Halligalli mit irgendwie jemand hat es gab mindestens ein, zwei, drei Gitarren und vielleicht haben sie auch dann zu zweit, zu dritt musiziert. Also es war, glaube ich, Standard, dass man irgendwie auch ein bisschen Gitarre spielen konnte und alle von denen konnten auch irgendwie singen und wenn nicht, dann war es auch egal, dann haben sie trotzdem mitgesungen und es gibt auch Spiele mit Singen und so. Also das ist etwas, wo ich immer so, ich mag diese Atmosphäre, wenn man so am Tisch sitzt und singt und einfach nur irgendwie so, wow, das ist so für mich so ein krasses so Lebensgefühl irgendwie, so dieses du genießt diesen Abend einfach auf eine andere Art und Weise. So, das kenne ich so von meinen deutschen Leuten oder auf deutschen Geburtstagen so gar nicht. Also da wird natürlich nicht gesungen, zusammen vor allen Dingen nicht, weißt du? Ja. Höchstens mal Geburtstag, Happy Birthday und that's it, so.
Ja, vor allem, also ich muss auch jetzt gerade diesen Vergleich in meinem Kopf, ich sehe diesen Vergleich zwischen deutschen und russischen Feiern und ich war jetzt aber noch nicht so oft auf großen russischen Geburtstagsfesten, weil ich einfach eine kleinere Familie habe und ich war aber schon 100.000 Mal gefühlt auf deutschen Geburtstagen.
Ja.
Und da ist es ja immer relativ, also da verläuft der Abend relativ gleich. Also es gibt Essen, ich habe das Gefühl, es gibt auch immer diese typischen Gerichte, die man so am Buffettisch bekommt, eine Kartoffelsalat.
Also es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an, wie alt die Menschen sind, auf deren Geburtstagsfeier du gehst, finde ich, in Deutschland. Also ich weiß nicht.
Naja, also mit 9 Jahren habe ich auch schon damals sehr viel Sekt getrunken mit den Mädels und so und Bierchen war auch immer dabei.
Hallo, wir sind öffentlich-rechtlich, sowas dürfen wir nicht mal im Scherz sagen.
Apfelschorle haben wir getrunken, immer mit 18.
Das stimmt. Same.
Nein, ja, klar. Ja, aber also.
Genau, weil so richtig mit Buffet gab es das bei uns nicht. Was für mich auch so der größte Unterschied ist auch immer so dieses, ich sag mal, in Russland wird voll oft so ausgegeben für andere. Also weißt du, also bei meiner Mom war es immer so, auch wenn wir nie Geld hatten und vor allen Dingen nicht viel, kaum für uns, war es für meine Mutter immer wichtig, wenn wir irgendwo hingehen, dass es zum einen irgendwie viele Leute sind, die da dabei sind, die da eingeladen sind. Wir gehen alle zum Beispiel bowlen und dann was essen und sie bezahlt für alle. So, das war für sie keine Frage, dass sie das nicht macht. Und das rückblickend frage ich mich, wie sie das gemacht hat für 10 kleine Kinder in ihrer Situation. Gar keinen Plan. Und hier ist für mich so dieses, also ein deutscher Freund.
Immer alles.
Nee, wenn überhaupt, gibt man mal eine Runde aus oder so, ne? Also, aber sonst ist so dieses, man geht mal zusammen in eine Bar für einen Geburtstag und jeder zahlt sein eigenes Getränk.
Ja, da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen.
Da musste ich mich auch dran gewöhnen, weil ich denke mir so, dieses, du lädst jemanden ein oder musst du selbst dafür zahlen. Also, das kannte ich so halt einfach nicht.
Ja. Ich habe auch schon oft Geburtstage erlebt von deutschen Freunden, da musste man auch Essen mitbringen. Also jeder bringt Essen, verschiedene Salate oder sonst was. Also da wird dann in so eine WhatsApp-Gruppe geschrieben,
oh mein Gott,
könnt ihr was beisteuern?
Ja, ja,
und du denkst
dir,
oh, ich habe keine Zeit eigentlich und ich muss jetzt irgendwas machen. Okay, Obstsalat, das geht ganz schnell, nehme ich mit. Also das ist,
Ja, oder so höchstens, ne, wenn man sagt, man macht eine Feier, also es gibt's ja dann schon, wo man sagt, man stellt ein bisschen was zu trinken oder so, aber oder ne, aber so wenn du was eigenes trinken willst, dann nimm's einfach selbst mit, bring your own booze, gibt's ja dann, ne? Ja. Oder dann vor allen Dingen Essen, genau. Wäre cool, wenn jeder ein bisschen was mitbringt. Stimmt, auf solchen Feiern war ich auch, jetzt wo du das sagst. Das ist
und
krass.
Mir fällt auch noch was ein, was ich so absurd finde und irgendwie auch ein bisschen peinlich. Da war auch ein Geburtstag und ja, diese eine Person hat sehr viele Leute eingeladen und ja, diese eine Person hat auch echt Kohle ausgegeben für den Geburtstag, also wirklich mit Getränken und Essen und was auch immer. Und dann war wirklich am Ende, wo die Leute dann nach Hause gegangen sind, stand so eine kleine Kasse vorm Ausgang nach dem Motto Geburtstagskasse, so ja, weil ihr hier gegessen und getrunken habt, würde ich mich über einen 10-Euro-Schein oder so
freuen.
Und
das Ding ist, also jetzt so, wenn man längere Zeit in Deutschland auch lebt und das auch kennt und so, dann versteht man das ja auch irgendwie. Ja. Also ich finde es ja jetzt...
Die Mentalität, ja.
Ich verstehe es. Ich verstehe es. Ich finde es nicht cool, aber ich verstehe es, warum man das macht. Aber das würde mir halt, glaube ich, nicht in den Sinn kommen irgendwie.
Mir wäre es so unangenehm. Mir wäre es so unangenehm von meinen Gästen, die ich einlade, die mir wahrscheinlich Geburtstagsgeschenke mitgebracht haben, da noch am Ende ein bisschen was für die Spardose zu verlangen. Also sorry,
aber
und diese eine Person war jetzt auch nicht arm.
Aber das kommt wahrscheinlich echt ein bisschen daher, dass wir es einfach anders gewohnt sind, oder? Durch die russischen Feiern.
Ja, genau. Und wie du schon sagst, auch meine Eltern hatten immer so wenig Geld und trotzdem war es für die wichtig, dass wir schöne Geschenke bekommen. Irgendwie haben die es immer hinbekommen, dass wir einfach die glücklichsten Kinder waren und alles hatten. Und das finde ich immer so bewundernswert, bemerkenswert, wie die das geschafft haben, dass
und
es so schön ist.
Eine Sache, die mir gerade auch auffällt als großer Unterschied zwischen deutschen und russischen Feiern, also es klingt jetzt ein bisschen so, als würden deutsche Geburtstage keinen Spaß machen. Ey, nicht, dass wir nach dieser Podcast-Folge nie wieder zu Geburtstagsfeiern eingeladen werden.
Ich liebe Geburtstagsfeiern.
Ich auch, auch die Deutschen. Die machen natürlich auch Spaß. Das ist ja auch alles cool und so. Und das sind ja deine Freunde.
Nur,
also
halt langweilig. Nein, Spaß.
Nee, aber also ich finde, die Emotionalität ist auch eine ganz andere. Also auf so russischen habe ich das Gefühl, geht es halt wirklich ganz krass um das Geburtstagskind. Also es ist allen klar, dass du wegen dieser einen Person da bist und alle wünschen dieser Person was. Und zwar, wenn du einfach nur sagst, alles Gute, ist es ja fast schon unfreundlich, ne? Du musst ja wirklich was Langes und was Gutes sagen und du musst auf jeden Fall mit Geschenk kommen. Ohne Geschenk würde auch vollkommen unfreundlich sein. Mhm. Und also jetzt so rückblickend, gibt's bei so deutschen Geburtstagen ja vielleicht mal einen Moment der Bescherung, wo man mal irgendwie Geschenke kriegt?
Ja, diesen einen Moment, wo dann alle Happy Birthday singen.
Diesen einen Moment,
das
wo man
ist dieser,
Happy
wo
Birthday
alle
singt.
Reinkommen durch die Tür mit einer Torte,
mit
vielleicht
einer Torte,
mit Kerzen.
Genau, das gibt's
so
einmal.
Happy
vor allem
Birthday.
So, wenn man so reinfeiert, ne, ist das ja auch so.
Genau.
Und wenn man, finde ich, nicht reinfeiert, dann gibt's ja voll oft nicht mal einen Kuchen. Das ist ja dann wirklich nur so ein... Man lädt ein, um halt einmal alle gesehen zu haben, aber und dann sagen alle alles Gute nachträglich und dann macht man was ganz anderes eigentlich und spricht gar nicht mehr darüber, dass die Person Geburtstag hat.
Ja, ja, ja.
Und, das
und,
halt
und dann und bei russischen Familien ist es immer so, okay, du hast heute Geburtstag, erzähl mal, wie geht es dir? Dann, okay, wie fühlst du dich heute?
Man
weil
zelebriert
es
richtig, dass diese Person ein Jahr älter geworden ist.
Genau. Und dann meine Mama erzählt auch gerne immer Geschichten von früher als Kind oder wie sie mich geboren hat und so diese Stories ich weiß noch dieser Tag oder davor, bla bla bla. Also es ist immer so sehr aufgebauschte, schöne Geschichten und man merkt so, ja, Es ist auf jeden Fall nochmal was ganz, ganz anderes, ja.
Ja, und meine Mutter hat auch erzählt, jetzt nur noch so Kleinigkeiten, so, dass es wohl jetzt gerade in Russland ziemliches Ding ist, für so Kindergeburtstage Clowns und sowas zu engagieren. Also echt? Tatsächlich so Clowns oder also gruselig. Sowas, die sie so mitbekommt. Oder halt irgendwie so Figuren, so ein Spider-Man, der verkleidet ist oder so, der dann kommt. Und ich erinnere mich auch, dass auch an Weihnachten ist es bei uns auch immer ein Ding gewesen, dass eine verkleidete Person als Weihnachtsmann kommt und dann die Bescherung macht. So irgendwie ist es so.
An Silvester, ja.
Genau, also so sagt sie, so kriegt sie gerade so mit, dass das irgendwie so dieses, wie hat sie es mir gesagt, also wenn gerade auf deiner Party kein Clown oder so war, dann hattest du keine gute Party. So schlimm ist es nicht, weiß ich nicht.
Oh,
aber
da gibt es bestimmt auch so in der Nachbarschaft so Konkurrenzkampf. Wer hatte die beste Party?
Genau, und ich glaube, was ist vielleicht, was sie auch gesagt hat, ist dieses, man muss halt so überlegen, man hatte in Russland größtenteils keine so großen Wohnungen, ne? Also das heißt, man feiert halt nicht zu Hause voll oft, sondern wenn man dann viele Leute einlädt, dann mietet man sich etwas oder geht raus oder so oder ein Restaurant oder eine Halle, weil eben zu Hause eigentlich der Platz nicht ausreicht, weil eben die Wohnungen in der Regel kleiner sind als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland. Genau, und dann hat sie noch gesagt zum Beispiel, was auf jeden Fall ein Muss ist, ist, dass zum Beispiel, wenn es bei Kindern und so ist, dass die halt riesig krass übertrieben irgendwie zurecht gemacht werden. Also zum Beispiel Mädchen tragen die pompösesten Prinzessinnenkleider, die man sich, also und dann machen meine Kinderfotos rückblickend auch ein bisschen Sinn.
Meine Mama war da immer ganz, also da habe ich mich echt wohl immer gefühlt, weil sie hat nie übertrieben. Sie fand das auch immer absurd, dass andere so verkleidet wurden, wie als wäre Karneval.
Ja, genau. So, das ist so, je größer und pompöser dein Kleid, desto besser irgendwie.
Ja.
Also so dieses, es ist irgendwie wichtig. Es ist wichtig, das groß und ganz groß und übertrieben irgendwie für unsere Verhältnisse übertrieben vielleicht zu feiern. Und
vielleicht alleine.
Ja.
Ja. Vielleicht alleine dieser Unterschied zwischen, in Deutschland gibt's ja eher Kuchen, also du kannst ja mal so einen Käsekuchen mitbringen zum Geburtstag. Und in Brownies, Russland muss es eine Torte sein.
Auf jeden Fall,
es
Torte.
Es muss eine Torte sein.
Stimmt.
Egal, ob du die selbst machst oder in so einem süßen kleinen Café kaufst, meistens ja in so einem, ja, in so einem Pappkarton, schön irgendwie. Plastik, genau. Oder diese.
Im russischen Laden gibt es hier auch, also zum Beispiel bei mir um die Ecke gibt es im russischen Laden wirklich auch so diese pompösen Torten zum Kaufen, auch nicht für viel Geld, für genau solche Anlässe, damit es halt schön ausschaut, damit es nach etwas ausschaut, wenn du feierst irgendwie.
Ja.
Ja.
Das ist auch so ein schönes Mitbringsel immer zu Geburtstagen, ist mir eingefallen.
Echt?
Diese kleine Törtchen.
Ich finde es ein bisschen krass, wenn man sagt, man bringt jemand anderem eine Torte mit, weil. Was ist, wenn die andere Person schon eine Torte vorbereitet hat? Oder ist egal?
Das ist egal. Okay. Also der Tisch, der hat ja noch genug
Hirn.
Platz, egal wie klein er ist.
Und mein deutsches Hirn sagt so, hä, da ist doch schon eine Torte.
Ja.
Warum braucht man zwei? Ja, und eine Sache muss ich noch erzählen. Das ist, glaube ich, das krasseste und emotionalste Geburtstagsgeschenk, das ich in meinem Leben bekommen habe von meiner Mutter. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das ein russisches Ding ist oder meine Mutter-Ding.
Das frage ich meine Mutter auch immer.
Genau, ne? Deswegen lasst uns das gerne mal wissen, wenn ihr sowas Ähnliches erlebt habt oder nicht. Aber zu meinem 16. Geburtstag habe ich eine DVD bekommen. Und diese DVD, als ich sie eingedingst habe, wie heißt das denn? Angeschmissen, abgespielt.
Die DVD abgespielt.
Was macht man mit DVDs, genau?
Reingeworfen und abgespielt.
Ich habe nicht mal mehr mittlerweile irgendwas, womit ich das abspielen könnte. Und ich habe es auch bisher nur ein einziges Mal gesehen, weil ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe so geheult. Weil auf dieser DVD, das war so, auf einmal sehe ich so, ich glaube 1995 war es wahrscheinlich, in Russland.
Ja.
Ein Jahr, nachdem ich geboren wurde. Und zu meinem ersten Geburtstag hat meine Mutter quasi auf so einer VHS-Kassettenkamera angefangen aufzunehmen Botschaften für meinen 16. Geburtstag.
Nein.
Alter.
Wow.
Das war zu viel für mich. Dann sehe ich da halt noch so, weißt du, was ich da alles gesehen habe? Meine Eltern waren da noch zusammen. So, ich kenne meinen Vater ja eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich habe den ja so lange auch gar nicht mehr gesehen. Da habe ich ihn auf einmal wieder gesehen. Ich habe irgendwie meine Oma, meine Verstorbene, meine Uroma, die da noch gelebt hat, meine Verstorbene gesehen. Freunde von meiner Mutter, die alle meinen Namen gesagt haben. Leute, die mich in den Händen getragen haben.
Ich bin Trotz und Wasser.
Ich habe Rotz und Wasser. Wasser geheult. Und das war so viel. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt zu Ende anschauen konnte.
Weil war das auch so, mit so einer traurigen Musik unterlegt?
Ja, so völlig so dieses iMovie-mäßige.
Dramatisch.
Ne? Also ich habe da eine Welt gesehen, die ich noch nie so gesehen habe. Und die haben alle zu dem Zeitpunkt über mein 16-jähriges Zukunfts-Ich geredet.
Was Alter. Hat wohl dieses Video mit deiner Psyche langfristig gemacht?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich habe das meiste davon verdrängt. Ich habe es mir nie wieder angeschaut. Nicht, weil ich das nicht zu schätzen weiß. Das, im Gegenteil, ich finde, wie gesagt, das ist das Krasseste, was man machen kann wahrscheinlich. Aber weil es zu viel für mich war. Also es ist einfach emotional ein bisschen zu viel für mich gewesen, um das zu ertragen. Weißt du, was ich meine? Es war ja wunderschön.
Sowas von.
Aber ich konnte es
mir
nicht anschauen.
Mein Vater ist eher so drauf. Mein Vater ist eher der... ja, emotionale Filmmaker oder Fotosammler oder was auch immer. Mhm. Und er ist eher derjenige, der dann plötzlich mit alten Videos kommt oder Fotos. Und das ist mir dann immer alles zu emotional. Ja, ich bin auch immer so, ich brauche das jetzt nicht. Also ich finde, es gibt mal Leute, die finden das so zum, also die finden das vom Herzen schön und ne, und
meine
weinen
Mutter zum
und
Beispiel,
lachen
ja.
Und oh mein Gott, wie süß. Und ich denke mir so, oh Gott, wie cringy und ich will das nicht sehen und ich will auch nicht emotional werden und ja, ich mag das nicht. Ich mag so emotionale Sachen nicht.
Aber glaubst du, also kam das dann erst, als du so in Deutschland warst oder schon immer nicht?
Ich glaube eher in Deutschland wahrscheinlich, weil ich das davor gar nicht verstanden habe.
Genau, weil ich würde auch sagen, so als es für mich so normal war, sowas zu sehen und so, war das für mich natürlich auch alles irgendwie cool und so.
Ja.
Und mittlerweile ist mir das auch too much irgendwie. Also so schön es auch ist und es ist ja auch eigentlich sehr viel schöner, weil es sehr viel persönlicher ist. Also jetzt einfach nur rein objektiv betrachtet. Aber ich kann damit halt manchmal auch gar nicht so umgehen.
Ja, mir reicht auch voll oft einfach nur ein Foto aus der Kindheit und da erzählt mir meine Mutter eine kurze Geschichte dazu. Aber sowas Großes, es ist süß gemeint und schön und wirklich vom Herzen gemacht. Also das zeigt nur, dass deine Mutter dich über alles liebt.
Ja, total.
Und das damals
total.
Einfach so.
Ich bin
so,
da auch so dankbar für. Also es soll wirklich nicht rüberkommen, als würde ich das scheiße finden. Ja. Im Gegenteil.
Ja.
Aber ja, was ich dann davon also ein bisschen, glaube ich, getragen hat, ist auch so die Liebe für Fotos und Videos. Also deswegen, glaube ich, mache ich auch ein bisschen das, was ich mache, weil ich einfach so dieses Festhalten von Momenten so cool finde. Von daher, ne, also so ein bisschen was hat es mir dann, glaube ich, doch langfristig mitgegeben.
Ja, mir fällt noch eine einzige Sache auch nochmal zu Geburtstagen ein, und zwar Geburtstagskarten. Ich finde das schön, über Insta, WhatsApp und was auch immer, FaceTime, Geburtstagswünsche zu verschicken.
Mhm.
Aber ich liebe Geburtstagskarten unterschreiben, mit Hand, mit Stift, so richtig, keine Ahnung, wie früher in der Schule so mit Stift man geschrieben hat, weil heutzutage schreibt man einfach viel zu selten, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und ich liebe auch Geburtstagskarten bekommen. So.
Oh scheiße, war das jetzt so ein Wink mit dem Zaunfall, weil
nein.
Ich dir keine geschickt habe?
alles gut. Ich hab tatsächlich ein paar bekommen.
Oh, ups.
Und da gibt's ja auch diesen Unterschied, Geburtstagskarten unterschreiben bei deutschen Freunden ist ja, ne, so kann ich gerne machen. Alles
man unterschreibt
easy.
Für die Hälfte, die nicht da ist, selbst. Also eine Person unterschreibt dann immer so für alle, die einfach nur sagen, so, unterschreib für mich
ja,
mit.
Ja, genau, das kenne ich auch so. Und bei Geburtstagskarten für Leute aus meiner Familie, die Russisch sprechen, ist das immer sehr struggelig für mich, weil erstens, also Geburtstagskarte unterschreiben ist wirklich so wahrscheinlich der einzige Moment, wo ich dann auch auf Russisch endlich mal schreibe.
Mhm.
Deswegen muss ich mich anstrengen.
Mhm.
Und dann kommen noch obendrauf, dass ich immer irgendeinen Fehler mache auf Russisch, fällt mir dann später auch auf. Und dann ärgere ich mich und ich habe es mit Kulli geschrieben und denke mir so, Mann, ich habe Merkis Nack vergessen oder sowas. Ich
muss
hier irgendwie reinquetschen.
Mhm.
Genau. Oder irgendeinen Buchstaben.
Mhm.
Oder das Beste ist, ich unterschreibe eine Karte, sagen wir mal, für meine Mama. Sie liest die Karte und während sie das liest, während sie meine Geburtstagsglückwünsche liest, fällt ihr ein Fehler auf. Und dann guckt sie mich so halb lachend, halb fragen, halb, Vika, hast du die russische Sprache verlernt an? Oh nein, schon wieder habe ich irgendwas falsch geschrieben. Es tut mir leid.
Krass, voll die anspruchsvolle Situation, ey. Sowas kenne ich gar nicht. Also null.
Nicht?
Nö. Nie
unterschreibst du nie?
Nie bekommen.
Okay, dann weiß ich ja, was als nächstes bei dir im Briefkasten landet, oh, wenn du Geburtstag hast.
Ja, und dann müsste ich wahrscheinlich mich voll anstrengen, weil du schreibst wahrscheinlich in so einer Schreibschrift auf Russisch. Die finde ich sehr anstrengend zu lesen. Das weiß ich nicht, ob ich das kann.
Tut mir leid.
Ich kann Druckbuchstaben lesen. Das ist für mich auch schon sehr viel, dafür, dass ich nicht damit aufgewachsen bin. Aber
witzig ist, wenn ich die einfach in Druckbuchstaben schreibe, wie so einem kleinen Kind einfach hier.
Ja, so schreibe und lese ich.
Rождение. Okay. Ja, und noch eine Sache bei Geburtstagskarten. Ich unterschreibe zum Beispiel, sagen wir mal, für meinen Bruder die Karte. Und mein Freund, deutscher Freund, unterschreibt ja mit. Mhm. Und dann schreibt er aber seinen Namen natürlich auf Deutsch unten. Und das sieht so komisch aus, weil der komplette Text ist auf Russisch und nur sein Name steht dann so auf Deutsch. Oder irgendein Wort, was er noch sich wünscht. Auf jeden Fall, ich finde das immer...
Er muss es lernen, wie man das auf Russisch schreibt, finde ich.
Kann er schon ein bisschen, kann er.
Ja, siehst du mal, sehr gut.
Ist nur ein bisschen faul.
Okay, also ich glaube oder hoffe, Arthur, dass wir jetzt so ein bisschen Klarheit in deutsche und russische Feiern bringen konnten. Aber ich würde jetzt auch mal vorschlagen, wir gehen zu nicht so schönen Feiern über. Im Prinzip war das ja die Frage der Woche, oder? Hast du das gesagt eigentlich?
Habe ich das gesagt?
Weiß ich nicht. Wenn nicht, dann sagen wir jetzt nochmal, das war die Frage der Woche, die wir hiermit beantwortet haben. Ist okay, wir waren einen Monat nicht da, wir müssen uns eingrooven.
Genau. Die Frage der Woche war, wie werden bei euch große Geburtstage gefeiert? So.
Genau.
Ist jetzt beantwortet.
Unser Fazit ist aber auch, wir sind nicht auf so vielen russischen Geburtstagen unterwegs gewesen, als dass wir das mit Sicherheit sagen können. Deswegen, wenn es bei euch anders war, schickt uns mal eure Story rüber. Genau, aber eine andere völlig absurde Art und Weise zu feiern, über die sollten wir auf jeden Fall reden, weil die fand vor, ich weiß nicht, wenn wir jetzt releasen, das ist schon ein bisschen her, aber die fand am 9. Mai in Russland statt.
Ja, das ist der Tag des Sieges.
Der Tag des Sieges oder День Победы.
День Победы, genau. Russisch. Über Nazi-Deutschland.
Weil, jetzt gehen wir mal rüber zum Netz-Talk. Da habe ich nämlich auch eine DM bekommen von einer Hörerin. Ich glaube, sie heißt sogar auch Valeria. Shoutout.
Shoutout an Valerias.
Genau. Sie schreibt nämlich, macht ihr über diesen krassen Scheiß auch eine Folge? Meine ehemalige Klassenkameradinnen lassen ihre kleinen Jungs extra dafür abfotografieren und schickte mir dann Fotos von Kindern, die in Militärsklamotten gesteckt und in eine Kriegskulisse, so wie es ausschaut, gestellt und dann fotografiert wurden. Also so Bilder, die dann schon so, wo man sich denkt, was passiert hier gerade?
Die Frage ist, wo bekommt sie die Fotos her? Ist es dann, schicken sie ihr dann per WhatsApp?
Die posten sie auf Instagram. Sie hat es mir geschickt. Also die Leute posten das tatsächlich so auf Instagram.
Ich kenne das von Vkontakte oder so wirklich kritischen Social Media Plattformen.
Was ja auch krass ist, weil es war auch kein privates Profil, ne? Das heißt, ich konnte es auch einfach sehen, wie so halt ein Kind irgendwie Militärsklamotten da irgendwo rum posiert. Das war schon irgendwie weird.
Genau, ich habe aber schon wirklich kurz nach dem Beginn des Krieges auf die Ukraine, habe ich so Bilder gesehen von jungen Schülerinnen und Schülern, die dieses Z-Symbol bilden in der Klasse, indem sie sich so aufstellen oder hinlegen. Also da wären sie ja schon so fürs Militär versucht zu begeistern, in diesem jungen Alter, wie schrecklich.
Ich glaube, wir haben noch nie über den Buchstaben gesprochen, aber ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, ne? Z ist ja quasi za Pobedu wahrscheinlich, za Rossiju, za, keine Ahnung, was es alles noch heißen kann, aber es ist quasi das Kriegssymbol, auch wenn man da ja nicht von Krieg spricht, dass die Leute sagen, die dafür sind, die das befürworten. Deswegen, und das wird da ja überall quasi ausgelebt. Mir wurde neulich schlecht. Ich habe dieses Symbol hier an der Hausfassade gesehen, nicht weit weg von mir. Und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, Alter, wirklich? Das wurde ja dann auch verboten. Also ist ja in vielen Bundesländern, ich weiß nicht, ob mittlerweile in allen verboten. Aber ist auf jeden Fall quasi der offizielle Slogan beziehungsweise das offizielle Symbol für das, was da gerade in der Ukraine passiert. Und auf jeden Fall habe ich sie dann aber gefragt, ob diese Kinder für den Tag des Sieges so angekleidet, posiert wurden. Und sie meinte, das kann sie gar nicht so sagen, aber sie weiß, dass viele Jungs am 23.02. so gekleidet sind und dafür so gekleidet werden. Ja. Und das musste ich erstmal googeln, weil ich dachte, was ist das?
Du kennst das nicht.
Nee, ja, gut. Sie hat dann geschrieben.
Das heißt, du hast noch nie deinem Bruder gratuliert zu diesem Tag.
Nein, auf gar keinen Fall. Den Zaschitniker
Atejeshwar.
Atejeshwar, dankeschön.
Genau. Jenseitsniker Atejeshwar.
Das ist quasi übersetzt, das habe ich dann mal gegoogelt. Mhm. Der Tag des Vaterlandsverteidigers am 23. Februar. Ja,
das klingt so richtig sperrig tatsächlich.
Jo, und da, ja. Das wird wohl jedes Jahr auch in Russland gefeiert, ist auch ein offizieller Feiertag und alles. Und mhm. ich kannte das gar nicht, also bis zu diesem Austauschen in der DM.
Ja, ja. Ja, genau, ja, ich kenne das.
Du kennst es aber.
Ja, voll, seit meiner Kindheit. Also dieser Tag gehört wie der 8. März, der Weltfrauentag, aber auch da in Russland, der große Frauentag.
Haben wir ja gehört, auch, glaube ich, in einer der letzten Folgen besprochen, dass es ja ein riesen Feiertag im ganzen Land ist und so. Ja.
Und diesen Tag, der 23. Februar, den kann man eigentlich auch mit diesen großen Festen vergleichen, vom Stellenwert her. Mhm. Also woran ich mich erinnern kann, ist, dass es uns immer beigebracht wurde, Männern zu gratulieren. Egal welchen Alters. Ob es jetzt mein Opa ist, mein Papa oder mein Bruder oder Freunde oder Cousin oder wer auch immer.
Hast du dich mal gefragt, warum du den Männern beglückwünscht?
Ja, genau. In der Schule. Ich bin ja auch zur Schule gegangen dort und uns wurde schon erklärt, es geht darum, dass wir an die Beschützer unserer Nation denken, die damals im Zweiten oder Ersten Weltkrieg gefallen sind und gekämpft haben. Und wir wissen, also uns wurde quasi dieses Motto oder diese Mentalität so ein bisschen beigebracht, Männer schützen unser Land und deswegen müssen sie auch von uns Frauen beschützt werden, beglückwünscht werden, egal in welchem Alter. Und danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr stark seid. Danke, dass ihr für uns immer da wärt. Mhm. In Russland gibt's ja immer noch die Wehrpflicht. Also junge Männer gehen in die Armee. Manche mit teils einfacheren oder ich sag mal nicht so schlimmen Aufgaben sind dann irgendwie in Russland vor Ort stationiert. Andere müssen in den Krieg ziehen. Also auch da junge Männer werden halt auch schon so erzogen, dass man ihnen dankt für irgendwie eine Leistung, die sie geben für dieses Land. Mhm. Und deswegen war es für mich immer sehr präsent am 23. Und ich habe meinem Vater, meinem Bruder, meinem Cousin gratuliert. Irgendwann aber in den letzten Jahren hat sich das so ein bisschen erübrigt in meinem Kopf, dass ich den Männern gratulieren muss, weil ich dann natürlich auch mich hinterfragt habe und gefragt habe, warum
mache ich das eigentlich?
Gratuliere ich eigentlich meinem Vater zum Jenseitsniker Vaterlandsverteidiger, Tag der Beschützer der Nation, des Vaterlandes.
Vor allem dann so hier in Deutschland, ne, macht es dann auch irgendwie alles ein bisschen weniger.
Und er war zwar auch in der Armee, hat auch irgendwelche, weil er ist ja Musiker und hat eher Musik gemacht bei der Armee als irgendwie was anderes. Gott sei Dank.
Ja.
Genau. Deswegen, ey, keine Ahnung, ich habe es nie so richtig gecheckt. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass man an diesem Tag Blumen niederlegt an Gedenkstätten für gefallene Soldaten während des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Also dass man sich da wirklich irgendwie vielleicht sogar mit seiner Schulklasse versammelt und da so Aktionen macht an diesem Tag und rausgeht. Oder es gab immer wieder so Programme in den Städten rund um das Fest, fast eher patriotische Programme für Russland, ne? So Zeremonien große, an denen auch dieses ewige Feuer besucht wurde, ne? Diese Gedenkstätte für Gefallene oder Ermordete während des Krieges. Mhm. Es gab Ausstellungseröffnungen, wo man Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel ausstellt und so weiter, habe ich mal gehört, gab es irgendwo. Es ist auf jeden Fall ein Fest für Männer. Und diese Bedeutung habe ich am Ende dann wirklich auch nicht mehr verstanden.
Ja, und daran merkt man vielleicht auch, dass das für die jetzt nichts Außergewöhnliches ist, auch Kinder schon damit in Berührung zu bringen, auch da schon so zu verkleiden, diese Militärsthematik denen näher zu bringen. Also auch wenn jetzt, sage ich mal, kein Krieg in der Ukraine, kein Angriffskrieg in der Ukraine herrscht. Aber was ich dann schon nochmal so eine Schippe krasser fand, das jetzt aktuell so zu sehen, das war das zweite, was sie mir per DM geschickt hat. Und zwar war das ein Reel, das war von Nexta.tv. Mhm. Die haben quasi gepostet und da hat man dann gesehen, wie zum 9. Mai auf der Parade Kinder verkleidet in Panzer Kostüm und Angriffsflugzeugkostüm und einige waren dann, glaube ich, auch als so Krankenschwestern und so verkleidet. Weißt du, wie so medizinisches Personal. Ja, so irgendwie.
Während Krieges, ja. Mhm.
Und aber auch Luftballons. Und dann wurde so quasi drüber gesprochen, wer da gerade kommt. Und die Namen wurden vorgelesen. Und die Kinder hatten natürlich Spaß, weil die checken wahrscheinlich nicht, dass die da gerade in einem Panzer ja. stecken. Oder in einem Flugzeug stecken.
Na, ja.
Für die sind das Luftballons und Verkleidungen. Ne? Also,
ja, absolut. Ich kann mich auch an meine Kindheit erinnern, da war ich in einem Ferienlager im Sommer. Ist ja auch so typisch russisch, in so ein Lager zu fahren für einen Monat oder so und weg zu sein. Und da haben wir über einen Monat lang verschiedenste Songs, Lieder einstudiert und eingeübt. Und da gab es auch Kriegssongs, die Kinder wirklich junge, also von 8 bis 17 gesungen haben, gemeinsam in einer Gruppe. Na 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 na. Oh Gott, ich habe den Text jetzt vergessen, aber das ist so ein, ne, und du
was
denkst,
wird da so gesungen? Also die Lyrics, weißt du das noch?
Es ist eine Kriegsthematik.
Okay.
Ich weiß aber nicht genau, was das war. Ja, ist auf jeden Fall auch so. Und man singt mit, ne? Und du weißt noch nicht mal richtig, was das ist.
Ja, genau. Und ich glaube, das gibt's halt jetzt gerade auch. Also auch ganz konkret in Bezug auf die Ukraine habe ich auch schon gelesen, dass man da quasi spezielle Lieder singen muss, die quasi über die Ukraine aktuell gehen. Und man darf sich aber auch nicht weigern aktuell, wegen diesem Gesetz, was ja neu erlassen wurde, worüber wir ja auch schon oft geredet haben. Genau, und das ist halt dann schon so total crazy, das so zu sehen. Und genau, dieser Tag des Sieges war ja auch etwas, wo ganz, ganz viele Leute sehr Angst hatten. Die ganze Welt hat so ein bisschen dahingeschaut heute oder dieses Jahr, habe ich zumindest so ganz viel wahrgenommen, sowohl auf Instagram als auch von vielen Medien, die immer viel geredet haben, oh, was wird passieren an diesem Tag? Das ist ja sowieso schon immer total übertrieben. Aber was passiert da dieses Jahr? Was wird Putin wohl sagen? Wird er sagen, dass es jetzt doch offiziell ein Krieg ist? Wird er den Dritten Weltkrieg ausrufen? Keine Ahnung, so. Alles war gefühlt möglich. Und das, was ich dann gelesen habe, er war wohl sehr vage in dem, was er in der Rede gesagt hat. Also er hat schon wohl den gefallenen Soldaten in der Ukraine gerade, denen gedenkt? Nee. Ist das gerade richtig?
Gedacht,
Wort?
Oder?
Also seine Trauer ausgedrückt und auch gesagt, dass sie viele Verluste noch erwarten werden, aus der Ukraine kommt, ohne dass er davon Krieg speziell gesprochen hat.
Er meinte, die Intervention in der Ukraine, die sei notwendig gewesen.
Genau,
ne? Weil,
das hat er dann erzählt.
Genau. War die einzig richtige Entscheidung, seiner Meinung nach.
Und natürlich wirkt es für uns trotzdem alles extrem pompös und krass, was da passiert ist. Diese Militärs, es gibt ja immer diese große Parade in Moskau mit Militärs und Fahrzeugen, Panzern, die mitten durch die Stadt fahren und so. Das ist halt angesichts eines Krieges wirklich schon ziemlich absurd so zu sehen. Und es war aber wohl eine etwas abgespecktere Version, habe ich öfter jetzt gelesen und wahrgenommen, dass das dann doch nicht so groß aufgefallen war wie sonst immer. Also Shows, die angekündigt waren, fanden wohl dann auch nicht statt und so. Also es war alles wohl ein bisschen weniger als sonst, was trotzdem noch sehr groß und sehr viel war. Und was ich halt eben auch viel dann so gesehen habe in Fotos und so, was da geschwungen wurde für Flaggen, dass man da schon auch viel mit dieser Z-Symbol-Thematik trotzdem gearbeitet hat. Das heißt, normalerweise ist das ja, ich weiß gar nicht, du hast ja kurz vorhin erklärt, warum es diesen Tag des Sieges gibt. Also für die Leute, die das so gar nicht wissen, ne?
Genau, ja, der Tag des Sieges ist der Tag, an dem der Sieg über Faschismus, über Nazi-Deutschland gefeiert wird. Ne, das ist der große Tag nach der Kapitulation Deutschlands.
Fachleute sagen dann ganz oft auch, dass es wohl so ein bisschen ist, um zu zeigen, so viel Macht haben wir immer noch. Und dieses Jahr hat es natürlich eine ganz andere, sehr schwere Bedeutung, so dieses, was passiert da eigentlich? Eigentlich ist es ja auch oft, man denkt an die gefallenen Soldaten in dem Zweiten Weltkrieg, sagt nie wieder Krieg. Und gleichzeitig führt ja Russland gerade einfach einen Krieg gegen die Ukraine, nennt es aber nicht als solchen. Und gleichzeitig sieht man bei dieser Parade beim Tag des Sieges auch diese Z-Symbole überall. Also da werden gerade diese zwei Kriege vermischt, so ein bisschen. In einem Artikel, das fand ich irgendwie ganz spannend, bei Deutschlandfunk Kultur habe ich dazu gelesen, dass das irgendwie so eine total so martialische Sprache ist, an die sich irgendwie die Russinnen und Russen in den vergangenen Jahren einfach gewöhnt haben durch diesen Feiertag. Das Signal, das sie an die Menschen sendet, ist, ihr seid Teil eines der mächtigsten Staaten der Welt. Für viele Bürger ist es aber nach wie vor wichtig, sagt die Soziologin Jana Kurpertz, wird hier zitiert. Sie arbeitet am Zentrum für Jugendforschung in St. Petersburg. Und diese Idee, einem mächtigen Staat anzugehören, ist vor allem in den depressiveren, unterentwickelten Regionen von Russland sehr bedeutsam, sagt sie. Die Menschen dort suchen nach Stabilität. Stabilität erwarten die Russinnen und Russen vor allem vom Staat. Außerdem verleiht diese Idee den Menschen Selbstwertgefühl, weil sie einer großen Gemeinschaft angehören. Und sie sagt,
es ist
aber
auch eine sehr große Ablenkung von all den Problemen, die die Menschen im Alltag haben, von dem wenig, von wenig Geld im Job und keine Rente, schlechte Straßen. Ja. Es ist eine sehr große Ablenkung, die da stattfindet.
Ja, und ich finde auch, wenn man das so sieht, denkt man dann, okay, das mal wieder bestätigt so, wie viele Leute da ja eigentlich dann doch da mitlaufen und diese Fahnen schwenken und das irgendwie alles dann doch, ne, okay finden, oder man weiß ja immer nicht so zu 100%, wie okay sie das finden, aber man sieht ja diese Bilder und das ist dann schon klar, dass es weitaus mehr als einfach nur Putins Krieg ist, wie wir ganz am Anfang mal gesagt haben. Aber diese Expertin sagt eben auch, diese Jana Kurpertz, die ich hier in dem Artikel gelesen habe, sie sagt auch, im Moment ist es quasi nicht möglich, richtige, fundierte Angaben zu machen, wie viele Leute da wirklich dafür sind, wie viele dagegen sind. Der Krieg, das verändert einfach gerade alles, in welche Richtung sich gerade diese Gesellschaft verändert. Das kann man nicht absehen. Und das fand ich so spannend, so endlich mal so dieses zu hören, dass du das einfach nicht gerade sagen kannst, wie viele Leute dafür sind, wie viele dagegen sind. Es sind auf jeden Fall viele dafür. Das sieht man leider anhand von diesen Bildern. Aber man mag es ja immer sehr gern so mit Zahlen, ne? Oder wir werden oft gefragt, weil wir den Podcast hier haben, wie ist es denn mit der russischsprachigen Community? Wie nehmt ihr das wahr? Sind sie dafür oder dagegen? Man kann das nicht sagen aktuell. Du kriegst weder Zahlen noch irgendwie, wie, vor allem so in Russland, und das ist das, was ich auch immer wieder jetzt gerade so mitbekomme, ist dieses, du kannst es da ja nicht richtig abfragen, weil es gibt ja dieses Gesetz, in dem steht, du kannst nicht dagegen sein. Also was erwarten die, was die Leute sagen, wenn sie gefragt werden offiziell? Die wissen ja nicht, ob sie dafür dann eine Strafe bekommen und ins Gefängnis müssen. Also sagen sie natürlich das, was sie denken, was sie sagen müssen in vielen Fällen.
Also du kannst in einer Autokratie oder Diktatur nicht erwarten, dass du eine perfekte, unabhängige Umfrage bekommst und da eine Zahl, also es gab ja diese Zahl Ende März, mehr als 80% der Befragten gaben jetzt bei diesem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut da an, ne?
Ja, habe ich
auch. Mehr als 80% der Befragten, dass sie die russische Armee in der Ukraine unterstützen.
Ja.
Und das ist ja schon eine krasse Zahl, da denkst du ja fast alle.
Ja.
Kannst du es gar nicht glauben. Und dann gibt es jetzt aber auch schon Artikel und Journalistinnen und Journalisten, die sich damit befasst haben und gesagt haben, ja, Moment, also so einfach kann man das jetzt nicht sagen, weil auch diese Umfrage ist unter ganz besonderen Umständen entstanden. Und da würde ich gerne was empfehlen direkt. Die Kollegin Marta Wilczynski ist eine Kollegin im ARD-Studio Moskau. Die hat eine Reportage gemacht im Schatten der Spezialoperation und hat in dieser Reportage eben versucht herauszufinden, ob wirklich so viele Menschen Putin unterstützen in Russland oder ob man es wirklich einfach nur schwer sagen kann. Und sie hat sehr viele Stimmen gesammelt aus der Bevölkerung, die klipp und klar auch ins Mikro sagen, ja klar, also der macht da schon alles richtig. Also wir werden von der NATO und vom Westen bedroht und wir werden hier umzingelt, das ganze Land. Wir müssen uns, wir werden beschützt. So, das, sowas hörst du natürlich auch. Und ja, es ist auf jeden Fall spannend zu hören im NDR. Wir verlinken, wenn es geht. Doch, das geht wahrscheinlich, klar.
Ist ja auch ein Audio, glaube ich, ne? Also Audioreportage, also nur zum Hören.
Zum Hören, genau. Eine Reportage zum Hören im Schatten der Spezialoperation packen wir rein in die Shownotes.
Und wenn wir schon dabei sind, was zu empfehlen, kann ich auch noch eine Sache zum Sehen empfehlen. Weil ich finde, auf der anderen Seite ist auch ganz wichtig, so neben diesen großen Paraden, wo man sieht, wie viel Zuspruch es gibt und wie viele Leute sagen, jo, macht da schon alles richtig, auch die andere Seite zu sehen, weil die gibt es. Und man merkt aber immer noch, oder ich finde es immer noch so spannend zu sehen, wie viele Leute es gibt, die alles riskieren dafür. weil es halt einfach verdammt gefährlich ist immer noch und es wird immer gefährlicher, das zu machen. Und es gibt eine Steuerung F-Reportage, das ist ja ein Funkkanal auf YouTube, und die haben jetzt vor kurzem ein Video released, das heißt, so gefährlich ist Protest in Russland. Und hier werden verschiedene Leute porträtiert, die auf ihre Art und Weise protestieren. Also das sind irgendwie eine Aktivistin, eine Künstlerin, eine Lehrerin. Und sie alle fürchten oder haben einen Prozess, der bevorsteht, weil sie irgendwie was gesagt haben öffentlich oder was gemacht haben öffentlich. Eine, keine Ahnung, hat zum Beispiel eine Soldatenpuppe angezündet und das gefilmt oder so, ne? Und die andere macht zum Beispiel Kunst, die irgendwie Tränen oder so, die man sieht. Und sie schreibt zum Beispiel Nein zum Krieg auf allen anderen Sprachen, nur nicht auf Russisch, also überall, wo es noch erlaubt ist. Und genau, da sieht man dann zum Beispiel, wie eine dann nach Georgien geflohen ist, weil sie, also sie hat quasi, sie wurde verhaftet und durfte auf ihren Prozess warten, aber halt quasi auf Bewährung draußen, und dann ist sie einfach geflohen nach Georgien. Aber ihr Freund, der diese Puppe mit ihr angezündet hat, der musste leider, also der ist quasi festgehalten worden. Und der ist zurückgeblieben in Russland und muss jetzt auf so einen Prozess warten, wo sie jetzt nicht wissen. Im schlimmsten Fall kann er bis zu 7 Jahre lang ins Straflager kommen. Also das.
Also ich frage mich, da wurden ja mittlerweile so viele Menschen bestraft oder irgendwie mitgenommen und warten auf den Prozess. Also wie werden sie, ich frage mich wirklich, wie die das bürokratisch alles stemmen wollen mit diesen Tausenden von Abertausenden Festnahmen. Ja. So, es gibt ja noch andere, ich sag mal, Kriminelle, die die im Gefängnis sitzen. Also
in diesem Video steht auch, wie absurd halt mittlerweile die Sachen sind. Wir hatten es ja ganz am Anfang auch mal davon. Jemand hat zum Beispiel eine Wurstpackung hochgehalten und ich da steht irgendwas mit Mira, also irgendwas, und er hat quasi den zweiten Teil davon weggestrichen und da steht einfach nur Mir, und Mir ist ja Frieden. Und der wurde dafür festgehalten, dass er diese durchgestrichene Wurstpackung hochgehalten hat. Und ja, ich glaube, die meisten hoffen darauf, dass es dann doch irgendwie nur eine Geldstrafe ist. Aber also bei der Reportage kam das so rüber, als würden sie nicht so viel Hoffnung drauf haben, dass sie mit milderen Strafen rechnen, sondern schon alle irgendwie Angst haben vor potenziell 7 Jahre Straflager. Also das musst du dir mal überlegen. Und eine Sache hat mich da am Ende sehr mitgenommen, wie eine Künstlerin, die ist nicht geflohen, die ist da geblieben in St. Petersburg. Und man hat sie halt eben gefragt, so warum nicht? Warum sie nicht auswandert oder so? Und sie sagt, ich möchte zeigen, dass es in Russland Menschen gibt, die protestieren und nicht aufgeben, weil wenn wir alle aufgeben, lassen wir unser Land sterben. Seine Heimat zu lieben bedeutet nicht, die Regierung oder den Staat zu verehren. Und das war so ein, boah, also.
Ja irgendwie Respekt, muss es ja auch gesagt, weitergehen, so. Ne? Irgendwie, also vor allem so die junge Generation hofft auf eine bessere Zukunft schon seit Jahren, und es hat sich ja auch gebessert in vielerlei Hinsicht, auch was jetzt damals, ne, so die ganzen internationalen Marken nach Deutschland reinkamen und McDonald's und so, das sind ja alle ausgeflippt. Jetzt,
nach Russland.
Genau, jetzt sind die ja, habe ich nach Deutschland gesagt?
Ja.
Ja, nach Russland, genau. Und jetzt sind die ja wieder komplett, ist ja alles komplett wieder raus, die sind wieder so zurück zur Zeit vor dem Zerfall der Sowjetunion.
Das hat meine Mutter auch gesagt. Sie hat nämlich einen Freund, der dem ging es schon irgendwie generell so in letzter Zeit gar nicht so mega gut in Russland, und jetzt aktuell halt noch viel schlechter, weil er sagt, es fühlt sich so an, als wäre halt ein bisschen irgendwie das Leben hier vorbei.
Ja, und ich hatte aber auch einige Stories gesehen von einem russischen Journalisten, der viel aus St. Petersburg postet. Er hatte auch oft schon in Stories geschrieben, wo Leute sich zum Beispiel oder Fotos und Videos gemacht von Leuten, die sich an so einem typisch russischen Laden anstellen und Brötchen kaufen. Mhm. Also so typisch russische Brötchen, nicht irgendwie eine Kette, ne, die wir kennen, Starbucks oder was auch immer oder McDonald's, sondern bei so einem Familienbetrieb, ne?
Okay. Ja.
Und dann schreibt er so: Ich habe langsam das Gefühl, dass die Leute das eher schön finden, dass wir diese kleinen Familienbetriebe unterstützen und wieder zurück in diese, so ein bisschen halb schwierige, halb aber gemütliche Lage kommen, in Anführungszeichen. Also der ist auch anti-Putin und so, aber er hat das Gefühl, die Leute gewöhnen sich daran und finden etwas Schönes daran. Aber ich glaube, das sind auch eher die älteren Menschen, die Jungen, die ja eher Kontakt haben wollen in die Außenwelt, sehen das nicht so.
Genau, ich fand es dann eben aber auch so spannend zu hören, so dieses, man kann gar nicht definitiv sagen, wie passiert, also wie geht's den Leuten gerade, wohin entwickelt sich das, wie viele sind dafür oder dagegen, weil sich das alles so noch in der Veränderung, im Umbruch befindet. Und es auch alles davon noch abhängt, wie das jetzt noch, wie lange der Krieg noch geht, wie schlimm es noch wird, ob es noch viel mehr eskaliert und so. Und ja, aber ich sag mal so, der leider der Tag des Sieges war so ein bisschen, man weiß irgendwie, glaube ich, jetzt immer noch nicht so richtig. Zum einen weiß man, es wird nicht demnächst aufhören, aber erstmal wird es wahrscheinlich auch nicht irgendwie komplett von heute auf morgen völlig eskalieren. Aber gut, ne, auch das, alle Angaben ohne Gewähr. Wir sind ja keine Expertinnen, von daher, boah, ey, was für eine Shitshow von Veranstaltung, muss ich jetzt einmal ganz kurz loswerden.
Ja, also irgendwie an dieser Stelle habe ich gerade einfach das Gefühl, auch nochmal in die Runde mal zu sagen, so Leute, schreibt uns einfach mal, wie eure Gefühlslage gerade ist. Also wenn ihr jetzt in Deutschland seid und euch denkt, okay, ja, danke euch für die Stories, das ist voll spannend. Ich möchte mehr davon hören. Ich möchte mehr wissen, was in Russland gerade abgeht, was in der Ukraine los ist, Zusammenhänge verstehen und so weiter. Schreibt uns bitte, ob das wirklich so der Fall ist, dass ihr Bock drauf habt, das zu hören. Oder sagt ihr, ey, ich find's auch cool, dass ihr so Themen wie Geburtstage macht, wir freuen uns über eine bunte Mischung aus beiden Themen, sage ich mal so, ne?
Vor allem, und wenn ihr vielleicht gemerkt habt, so die heutige Folge habt ja komplett ihr bestimmt. Also das eine war quasi, es waren ja beides DMs, die wir einfach nur versucht haben zu beantworten, versucht haben, so eine Mischung zu finden. Das ist für uns gerade ja auch nicht einfach, so Real Talk-mäßig. Ist ja auch nicht einfach für uns gerade, die Balance zu finden, weil wir uns auch fragen, hey, wo sind wir vielleicht zu locker? Wo sind wir vielleicht nicht irgendwie zu ernst oder so? Langweilen wir euch? Wollt ihr mehr davon? Wie detailliert wollt ihr das? Wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback oder wenn ihr uns so ein bisschen erzählt, was euch sonst so interessiert. Und es kann einfach in jede Richtung gehen, weil wir machen es ja gerade auch so Woche für Woche. Einfach schauen, wie sich das entwickelt und was ihr auch hören wollt, weil für euch machen wir das Ganze, ne?
Genau. Also sagt einfach wirklich ehrlich Bescheid. Ey, Leute, reicht mir jetzt mehr bunte, lockere Themen oder im Gegenteil. Also wir nehmen alles an. Das ist das Wertvollste, was wir bekommen können von euch Feedback, weil wir, wie du schon sagst, machen das für euch.
Ja, und man kann auch an dieser Stelle ganz kurz einen Shoutout an alle, die jetzt gerade wirklich irgendwie zuhören werden, weil Vicky und ich werden sehr oft auch gefragt, aktuell privat, ob wir denn irgendwie, seit wir den Podcast machen, irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt sind oder so. Oder
vor allem seit der Krieg
angefangen hat, oh Gott, das ist ja voll schlimm, was ihr da lesen müsst. Und wir müssen aktuell zum Glück sagen wir halt, nee, eigentlich überhaupt nicht. Also eigentlich im Gegenteil.
Im Gegenteil.
Hören wir sehr viel gutes Feedback und reflektiertes und halt Sachen, die ihr uns schreibt, auch per Mails, die ganz langen, so wir antworten vielleicht nicht immer sofort, aber wir lesen und hören euch und dafür, wir sind einfach sehr dankbar. Muss ich jetzt einmal kurz sehen, wo wir eine Woche
waren.
Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr so da seid. Und
danke, dass ihr einfach vor allem alle Folgen auch teilweise so am Stück nacheinander hört. Das finde ich ja immer so,
das ist
so
immer
spannend
noch crazy
zu hören. Und
und jetzt einmal noch ganz kurz, wenn ihr schon dabei seid, gebt doch einfach mal 5 Sterne.
Spaß. Ja, und abonniert uns bitte. Bewertet
so,
uns
schon so
hoffentlich
dieses Danke, aber macht mal bitte noch ein bisschen mehr.
Nein. Ja, aber je mehr Bewertung, je mehr gute Bewertung, je mehr Abonnements, desto mehr sind wir motiviert einfach am nächstes Mal wieder am Start und
so.
Mein Kopf brummt auch schon.
Ja, wir können ja ganz kurz, bevor wir losgehen, Aberglauben der Woche noch einen letzten droppen und dann auch schon Tschüss sagen, um den Kreis zu schließen.
Aberglaube.
Genau, es ist nicht unbedingt ein Aberglaube, aber ich finde, wir sollten mit etwas aufhören, womit wir auch angefangen haben, vielleicht auch ein bisschen wieder positiver werden, auch wenn das in den aktuellen Zeiten nicht so einfach ist. Genau, und zwar, wir haben ja von Geburtstagen geredet, ne? Und eines der wichtigsten, ich glaube, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt, eines der wichtigsten Sachen, wenn ihr mal auf eine russische, einen Geburtstag oder so eingeladen seid, ich glaube, Hochzeit ist es auch. Also auf jeden Fall, wenn ihr einer russischen Person Blumen schenken wollt, unter gar keinen Umständen dürft ihr eine gerade Anzahl an Blumen schenken. Also das wirklich ist
Katastrophe.
Katastrophe.
Leute, wirklich, geht gar was nicht. Soll ich immer mit dieser einen Blume machen, die da noch übrig bleibt, wenn ja, man so einen Strauß mit 10 Blumen bekommt? Eine muss immer raus. Ich brauche immer eine extra Vase dazu.
Ja, in den Sträußen gibt es ja wirklich immer gerade Anzahl, ne? Meistens. Also wie oft in ich wo? In Restaurants, in so, wenn du einen Strauß kaufst, also so einen fertigen Strauß, dann sind da meistens 10 oder ich weiß nicht, wie viele es sind. Aber es sind meistens gerade. Und wie oft ich in Restaurants war, wo meine Mutter dann immer eine Blume rausgezogen hat und die irgendwo liegen gelassen hat, weil es nicht, sich gehört das nicht. Weil was passiert dann? Bestimmt irgendwie Pech oder so.
Ja, irgendwie sowas.
Und ich weiß gar nicht warum, ehrlich gesagt, aber man darf es nicht.
Ja, ich mache das manchmal mache ich schon so, also sagen wir mal, wenn ich mir selber auch Blumen kaufe und dann so ein großer Blumenstrauß, dann verteile ich die so auf alle Zimmer. Hier 3 Blumen, da 3 Blumen und dann so, oh nein, und jetzt habe ich nur 4 Blumen wieder.
Ach, du machst es zu Hause auch.
Oh, ja, und dann, klar.
Na klar.
Ja, bei mir kommt doch kein, bei mir kommen doch keine 4 Blumen auf den Tisch.
Entschuldigung, oh Gott, oh Gott.
Bei dir?
Bei mir kommen generell keine Blumen auf den Tisch. Ich finde Blumen ein bisschen Geldverschwendung, muss ich sagen.
Was?
Weil, ja, es tut mir leid.
Schnittblumen.
Es ist teuer und es verwelkt sofort. Was will
ich
damit?
Ist doch nicht teuer. Gehst du zu Netto, zu Rewe, zu Aldi, zu was auch immer, gibst du mal günstiger für 2,99 €.
Ja, und es summiert sich dann im Jahr, hallo? Ich bin mehr so Team Trockenblume, weil die halten für ein ganzes Jahr.
Die habe ich auch.
Ja, für die finde ich okay.
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 Ja, gut.
Gut.
Dann haben wir uns damit abgefunden.
Ja, danke.
Gut.
So, Leute, checkt mal gerne die Shownotes aus. Da sind sowohl die Instagram-Kanäle, wo ihr euch an uns wenden könnt, um uns Vorschläge und was auch immer zu machen. Da sind aber auch alle Links, die wir besprochen haben heute in der Folge mit am Start. Und natürlich unsere E-Mail-Adresse nettemädchen@dasding.de. Ihr hört uns auch, ne? Was sollten wir noch sagen? Ihr hört uns auch in der ARD-Audiothek, wenn ihr wollt.
Ja, und in der Das Ding-App.
Ah ja, in der Das
Leute,
Ding-App.
Leute, schaltet die Das Ding-App ein. Da gibst du den Podcast auch easy zu hören.
Genau,
hab ich auch schon mal ausprobiert.
Oder überall sonst, wo es Podcasts gibt, ne?
Genau. So.
Okay, so, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, würde ich sagen.
Ja, in 2 Wochen. Okay. Bleib gesund. Kennst du das? So sagt man doch so jetzt.
Klar.
Bleib gesund.
Dabei?
Okay. Давай. Пока. Всего хорошего. Пока. Давай.
Всем
до встречи.
Чус.
Давай, давай.
Пока. Пока. Пока.
Давай, я. Пока.
Чус.